Der Retro-Kompott-Stammtisch. Hier treffen sich jeden Freitag ab 21 Uhr Podcaster des Retro-Kompott-Teams, Hörer und Fans zum lockeren Talk über ihr Hobby. Die erste Stunde des fertigen Stammtisches wird hinterher allen Hörern des Retro-Kompott-Kanals als Podcast kostenlos zur Verfügung gestellt. Die komplette Folge gibt es für alle Unterstützer ab einem Dollar im Monat. Jeder kann mitmachen, kommen und gehen, wie an einem echten Stammtisch. Mal schauen, wer sich heute alles eingefunden hat.
Ja, dann herzlich willkommen zum 51. Stammtisch des Retro-Kompott-Podcasts. Heute spricht mal der Amiga-Master ein bisschen in der Moderatorenrolle. Mal gucken, was er alles versemmelt. Wir haben uns hier schon zusammengefunden. Ich begrüße, ich gehe mal der Reihenfolge nach, den Jungsi.
Schönen guten Abend.
Den Ingo alias Pagefalls 2000.
Ja, hallo und guten Abend.
Und den unnachahmlichen Meister, unseren Patrick.
Der immer noch eine scheiß Stimme hat, weil er immer noch erkältet ist und deswegen wahrscheinlich nicht lange durchhält wie immer, aber sich zumindest mal nach der 50. nochmal kurz melden wollte. Moin.
Ja, hallo zusammen. Ich hätte direkt eine Frage an Patrick. Wie war das mit den Aufnahmen? Du hattest ja einen Link rumgeschickt in der WhatsApp-Gruppe von dieser Hamburger oder ich weiß nicht gar nicht, was das für eine Sendung war, wo du den IO vorgesetzt hast. Was habe ich herzlich gelacht?
Oh ja, das war wunderbar. Das war von dem Unternehmen Saturn, also von dem Einzelhandelsladen Saturn, war das die Firma, die sozusagen das Magazin Game, oh Gott, jetzt will ich es falsch sagen, nicht Game On, sondern so ähnlich, Turn On produziert, genau, und auch einen YouTube-Kanal mit Technik macht. Und die hatten uns angerufen im letzten Jahr, im Dezember, und wollten gern bei uns drehen. Und da war schon der erste Running Gag, der rief ihn an und sagte, wir sind vom Saturn-Magazin und möchten gerne über euch einen Bericht machen. Und Robin und ich haben fast so unisono gesagt, für so ein altes System gibt es noch Magazine. Das war wirklich schon eine super Einstieg. Da haben die sich schon köstlich haben gesagt, nein, wir sind die Firma Saturn. Ich sage, ach so, ja, die kenne ich auch noch. Das war schon ziemlich gut. Und die waren dann im Dezember da. Das war ein Team von drei Leuten, die spielen wollten und ein Kamerateam, die waren zu sechs oder zu sieben. Das war eine richtig große Gruppe mit Kamerateams. Und die haben dann halt spielen wollen. Und da war das Interessante halt, die waren teilweise schon bei anderen Formaten. Auch der eine war bei Giga, glaube ich, vorher und bei Rocket Beans. Also es waren keine Unbekannten, die da mitmachen wollten oder es moderieren wollten. Und haben mich halt gefragt, was ich denen so zeigen kann. Und dann von Trommeltherapie bis Dynablaster, also das Standardprogramm bei uns. Und dann waren die, sagen wir mal, wie jugendlichere Leute ja sind, sehr von sich überzeugt, wie gut sie sind. Und waren sie auch tatsächlich, um Gottes Willen. Aber dann sagten sie, sie wollen irgendeine Challenge machen, irgendein Spiel, was ich vielleicht für schwer halten würde, damit sie eins zeigen können, wie man es dann doch spielen kann, so ein Motto. Und da habe ich einfach mit meinem jugendlichen Leichtsinn gesagt, spiel doch mal IO an, ich wette, keiner schafft mehr als 5 Sekunden. Und die guckten mich an wie Bahnhof und sagten so, top, die Wette gilt, das kann es nicht geben, so ein Spiel. Und da habe ich gesagt, das machen wir nur unter der Bedingung, dass ihr es im Bericht auch drin lasst. Und der Kameramann hat sich schon einen gefeixt hinten und sagte, oh ja, geile Idee, machen wir. Und ja, da habe ich ihn IO auf den Zwessig angemacht und die Zeiten, die sie geschafft hatten, das habt ihr ja gesehen, lagen zwischen 3 und 5 Sekunden. Und die waren geschockt. Das war schon schön. Haben es vorher nie gesehen, das Spiel. Muss man dazu sagen, haben es das erste Mal wirklich gespielt, das erste Mal in der Hand gehabt. Aber waren völlig verwirrt, dass sie den ersten Bildschirm nicht überstanden haben. Und ich habe auch beim Nachschauen des Berichtes auch Tränen gelacht. Das war für mich die beste Stelle im ganzen Bericht. Ich fand das so witzig, wie sie das so professionell einblenden. IO, was mit dem Ja und mit dem Vorspann. Und dann fangen die an zu spielen. Und das gesagt, die gesamte Challenge dauert keine 30 Sekunden mit allen zusammen. War schön.
War das wirklich der erste Versuch bei denen?
Ja. Also ich glaube, einer musste aus technischen Gründen zweimal spielen, aber die haben das vorher nie gesehen und nie gespielt. Ich habe es denen rein angeschaltet, als sie da waren. Die haben sofort gefilmt. Gab keine Testläufe.
Haben die es auch noch länger geschafft dann?
Nein, danach mussten sie ja weiter. Die haben 3 Stunden gedreht bei uns. Die haben das war's dann. Danach ist ja ausgemacht. Aber wie gesagt, sie haben es drin gelassen und haben ja auch diese Challenge-Zeiten eingeblendet. Das gab es vor Ort nicht, dass da eine Stoppuhr mitlief und sowas. Das haben sie echt geil gemacht und ich habe so gelacht hinterher. Das war toll. Da kann man doch IO nochmal wieder ins Fernsehen bringen, wollte ich gerade sagen. Oder zumindest in einen Bericht reinbringen. Fand ich schon genial. Ich bin auch gespannt. Jetzt müsste ja Anfang Februar das Magazin erscheinen. Da soll ja auch eine Seite über uns dann drin sein. Mal sehen, ob sie da das Wort IO nochmal erwähnen oder ob das jetzt ein Trauer für die ist. Ich weiß es nicht.
Ja, ich fand es nämlich auch außergewöhnlich gut geschnitten. so nenne ich es mal, im Gegensatz zu den anderen Berichten, die ihr bisher hattet.
Zwei Berichte, nein, also der Bericht von Pointer war fast genauso gut geschnitten, den fand ich auch super. Der jetzt war noch ein Tick besser, aber ich habe mal recherchiert, die Firma, die das produziert, ist eine der bekanntesten Medienfirmen in Hamburg, hat über 200 Mitarbeiter und macht nur High-End-Videos. Also das sind keine Amateure gewesen, das sind Vollprofis. Und die waren ja auch, wie gesagt, mit vollem Equipment vor Ort. Mit am wenigsten Bohai gemacht bei uns hat der NDR. Die hatten am wenigsten Leute dabei, am wenigsten Kamera-Equipment und waren eigentlich am schnellsten fertig.
Kein Geld.
Weiß ich nicht, oder keine Zeit. War ja trotzdem gut, der Bericht. Die müssen ja auch nicht mehr machen. Aber die haben mit Schnitt und Gegenschnitt, die haben mit zwei Kameras gearbeitet oder drei Kameras gearbeitet und der NDR kam mit einer Kamera und musste alles dreimal drehen. Also das ist schon interessant, ne? Das heißt, da sieht man, wo das Geld steckt. Teilweise im Online-Bereich bei Werbevideos oder Videos, die von Firmen produziert werden. Muss man schon sagen. Also, und die werden ja auch alle bezahlt werden, die Leute. Also fand ich aber auch ganz, ganz toll. Ich war total begeistert, was die gemacht haben. Ich war zuerst ein bisschen enttäuscht, dass Robert und ich irgendwie uns da hinten auf Deutsch gesagt als Kapuff einschließen mussten und nicht mal gucken konnten, was die gemacht haben. Aber wir wurden dann doch noch ein bisschen integriert am Ende. Das war ein bisschen schade, weil wir gerne natürlich auch selber Sachen mal zeigen und präsentieren. Aber die haben es gut gemacht und was ich halt toll fand, das waren nur in Anführungszeichen Jüngere und die hatten verdammt viel Spaß bei uns. Und das ist ein gutes Zeichen und das sah man denen ja auch an, das kannst du ja nicht faken. Also die hatten richtig Bock.
Ja, das konnte man wirklich raussehen. Ja, einer, der noch gesagt hat, auch wieder mit dieser IO-Szene, C64, das dürfte für mich ja jetzt gar kein Problem sein, ist genau mein Metier.
Die haben es vorher nicht gesehen und auch als die anderen gespielt hatten, standen die noch nicht gespielt auf der anderen Seite, haben das Spiel nicht gesehen. Die haben nicht gesehen, warum der andere versagt hat. Also für alle das allererste Mal. Und dadurch war es natürlich total lustig. Mir war klar, dass es so endet. Brauche ich nicht überreden. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der bei IO beim allerersten Mal die erste Welle überlebt. Gibt es nicht.
Ja, nein, aber, wenn, dann ist das Zufall. Weil dann hast du zufällig die richtige Ecke erwischt, aber es gibt keine richtige Ecke.
Dann ist es die zweite Welle.
Genau.
Also, dass das länger als 5 Sekunden dauert, ist sehr unwahrscheinlich.
Ja, ist viel Glück dabei dann.
Ja, aber war schon cool. Das fand ich auch total witzig und dass sie das dann so schön mit eingebunden haben. Nee, ich war auch total begeistert. Und der Witz ist, ohne unsere Hörergruppe hätte ich den Bericht gar nicht gesehen. Ich habe keine Info von dem bekommen, dass es online ist. Ich wusste gar nichts. Ich hatte die Info irgendwann Anfang nächsten Jahres. Mehr wusste ich nicht. Die sagen immer nicht Bescheid, wenn sie irgendwas online stellen. Das ist immer so schade.
Schade eigentlich, genau. Hm?
Ja, wie gesagt, ich hätte jetzt im Februar geguckt, weil die gesagt hat, dass es das in dem Heft drin ist. Dann hätte ich wahrscheinlich von selbst mal gesucht. Aber hätte das nicht einer bei uns in die WhatsApp-Gruppe reingeschrieben, wäre das erstmal an mir vorbeigegangen. Und das war das ärgerlich, weil der Bericht ist, wie du schon sagtest, sehr, sehr hochprofessionell gewesen. Also ich war absolut begeistert, was sie daraus gemacht haben. War auch ein tierischer Aufwand, weil man darf ja nie vergessen, diese Kamerateams sind ja immer so zwischen 2 und 4 Stunden dann bei uns auch in der Location. Das ist auch echt Aufwand, was die alle betreiben. Aber wenn da sowas bei rauskommt, top.
Ja, zum Glück gibt es die WhatsApp-Gruppe mit den Leuten, auf die wir uns verlassen können. Ne? Da erfährst du auch solche Sachen, die du sonst nicht erfährst.
Ja, und notfalls ist bei Facebook wahrscheinlich irgendwann rausgekommen, aber natürlich, dafür ist es echt gut, weil irgendeiner sitzt ja irgendwo. Es war ja auch so niedlich, als der Bericht vom NDR war, da war ich gerade nicht zu Hause, das hatte mich ja aufgenommen, ich wusste ja, wann es ausgestrahlt wird, aber ich hatte es halt nicht, kannte es noch nicht. Und in der Sekunde, wo der Bericht lief, bekam ich aus allen Richtungen Screenshots von Fernsehgeräten zugeschickt. Das war wie ein Witz, ich glaube, wir haben 20 Leute Screenshots geschickt. Das war genauso genial, das heißt, die wussten alle, da wusste ich, okay, das läuft tatsächlich sehr gut.
Mir ist das Herz schön übergelaufen, als ich eure Regalwand hinten gesehen habe mit den ganzen Spielen drin.
Ja, wobei ich immer noch die unten auch spannend finde. Also wenn du genau geguckt hast, als die unten Shufflepuck gespielt hat, also eher Hockey, die beiden Wände sind ja immer noch, zumindest für die richtigen Retro-Fans, der Hammer. Die ganzen Amiga und Spezi-Sachen.
Auch viel wertvoller.
Ob sie wertvoller sind, das würde ich gar nicht mal sagen im Augenblick, aber sie sind zumindest, sie sind mir wertvoller, das definitiv.
Und seltener sind sie doch.
Weiß ich nicht. Also wie gesagt, es gibt PC-Spiele, die sind auch halt sehr, sehr teuer und selten, aber da hängt mein Herz nicht dran. Das ist halt der Unterschied bei vielen Dingen. Und bei den Sachen unten da, ich habe jetzt wieder eine Sachen einsortiert, habe wieder einen Hansen, einen Vermeer, einen Mule war dazwischen noch sogar und solche Sachen, das ist schon ziemlich, ziemlich geil.
Ja, es mag blöd klingen, aber heute hängt mein Herz noch viel mehr dran als früher.
Definitiv, früher hatte ich ja sowas auch nicht. Ich habe jetzt selbst viele Sachen habe ich ja auch privat nicht, aber ein paar Sachen davon habe ich auch privat hier natürlich stehen. Und ich habe zwar auch noch viele PC-Spiele, aber die dünne ich jetzt auch Stück für Stück irgendwann aus, weil eigentlich brauche ich so viele nicht, weil die mich gar nicht so interessieren. Das ist halt, womit man angefangen hat, wo man irgendwelche Beziehungen zu hat, ist doch klar. Das ist ja halt völlig normal. Mhm. Und ich freue mich, dass der Spektrum jetzt auch läuft. Die haben wir jetzt am Donnerstag nochmal angetestet. Heute kamen noch neue Spiele, die muss ich nochmal ausprobieren. Jetzt habe ich einen Art-Type bekommen, eben gerade. In Verpackung, in Originalzustand. Mal gucken, ob das läuft. Aber wie gesagt, im Spektrum werde ich immer noch nicht warm. Das hatte ich schon letztes Mal gesagt. Ich habe jetzt Tipps umgesetzt, die mir da gegeben worden sind beim Podcast. Am Stammtisch war das ja auch. Und habe ein paar von den Spielen schon mal bestellt und ein paar sind auch da. Da bin ich aber sehr gespannt, ob wir den irgendwann wirklich gut finden werden. Mal gucken.
Ja, falls der Oliver das dann mal nachhört im Stammtisch. Ich wollte ihm noch echt das ist schon ein bisschen Neid ausdrücken, was er alles weiß, wie die verschiedenen alten Systeme, wie der Grafikmodus da funktioniert. Weil wir hatten ja letzte Woche gefragt, wie das mit dem R-Type so aussieht, warum das auf dem ZX-Spectrum so bunt ist. Da wusste er ja direkt genau Bescheid, ja, das ist so und so und so. Und bei R-Type haben sie getrickst, das sind dann irgendwie 8 Pixel und das Sprite bewegt sich da nicht flüssig, sondern genau in diesen Sprüngen.
Ich dachte nur, wow. Aber es war logisch, dass er das weiß, weil wenn du 8-Bit-Grafiker bist, dann weißt du die Spezifikation von den 20 8-Bit-Geräten, die relevant sind. Aber trotzdem ist es faszinierend, weil ich wusste es natürlich nicht.
Aber so auf Anhieb noch, weißt du? Hat er noch gestern damit gearbeitet?
Tut er doch im Endeffekt.
Auf dem ZX-Spectrum?
Nein, aber der wird sicherlich mal aus Interessegründen gucken, wie wäre das jetzt da und wie wäre das jetzt da. Das merkst du dir ja dann sowas. Das ist ja, als wenn ich jetzt irgendeine Musiksache oder eine andere Sache mir anhöre oder mache, die merke ich mir auch viel eher dann, wenn ich da mal drin stecke oder damit was zu tun habe. Also kann ich schon nachvollziehen. Was ich mir nicht merken kann, sind irgendwelche Ladebefehle von alten Systemen, aber das ist eine andere Sache. Wir standen schon wieder wie die Idioten vom CPC gestern. Das ist immer sehr lustig, aber.
Da hatte ich auch schon meine Probleme mit dem CPC, aber dann habe ich das mal nachgeschaut, aber direkt wieder vergessen danach. Das ist
ja, ich habe ein Problem gehabt, ich habe es partout nicht geschafft, auf dem CPC ein MSX-Spiel zu laden. Das hat echt nicht geklappt. Ich habe es 5-mal versucht, der hat es nicht erkannt. Ich habe es nicht gemerkt.
Du kannst auf dem CPC MSX-Spiele laden?
Nein, kann ich nicht, aber ich habe halt immer MSX-Spiele reingesteckt. Ich habe es nicht gemerkt, das war der Gag an der Sache. Und denkt, wieso findet er das nicht? Der Load-Befehl ist doch richtig. Wieso kommt da ein Load-Error? Und dann gucke ich mal rauf. MSX? Ach, du bist im falschen Computer. Scheiße, geh mal 2 Meter weiter nach links. Das war ziemlich doof. Hat mich 10 Minuten gekostet. War nicht schlecht. Kommt halt vor.
Ich habe mich ein bisschen an mich erinnert. Ich habe ja über 2 Dekaden den Amiga benutzt. Auch exzessiv bis in die Details hinein. Und trotzdem, ich habe da vor einigen Monaten mal wieder quasi innerhalb von WinUAE bei 0 angefangen. Beziehungsweise auf meinem echten 1200er wollte ich so eine Compact-Flash-Adapter ans Laufen bringen.
Gott, das kann
bis ich auch nicht mehr. Bis ich mich erstmal wieder erinnert habe, ach ja, da war doch irgendwas. Weil ich hab das Partitionierungsprogramm gestartet, hab mich erstmal gewundert, wieso erkennt der hier nichts?
Ach, aber das ist doch normal. Ich habe früher bei uns in der Firma, vor 20, 25 Jahren, war ich der Spezialist zum Einrichten von Amiga-Festplatten an 500ern. Glaubst du, ich würde noch eine Festplatte angeschaltet bekommen? Vergiss es.
Ja, genau so ging es mir. Bis ich mich erinnert habe.
Ich wüsste es nicht.
Irgendwelche
Programme hatte ich dafür damals und musste den speziell partitionieren, wie du schon sagtest, und. Ich konnte davon nichts mehr heute. Uns hat der Amiga-Club unseren Amiga jetzt wieder hingestellt, funktionsfähig auf Deutsch gesagt, und den 1200er, und da hätte ich nichts von machen können. Nichts. Wirklich gar nichts. Und ich bin ja schon glücklich, dass ich auf Zersi nicht so viel vergessen habe. Da weiß ich wirklich noch fast alles, aber bei allen anderen Geräten und vor allem bei den neuen Geräten, die ich früher nicht hatte, da kann man es ja nicht wissen. Du stehst davor wie ein Idiot. Wobei witzig war beim Amiga, ich weiß nicht, das war auch einer unserer Hörer, ich weiß gar nicht jetzt, wer das war, der war bei uns im Laden und er stand vor dem Amiga, also eigentlich ein Amiga-Spezialist, und fragte mich allen Ernstes, wie man mit der Tastatur ein Reset macht.
Das war ich doch.
Entschuldigung, okay,
das
gut.
Das war jetzt auf dem Event, wo du ja, gesagt hast, du sollst ein Reset machen.
Dann warst du
das. Und ich wusste es nicht mehr, wie das ging.
Genau, okay, warst du das. Wunderbar, dann haben wir einen Schuldigen.
Das Schlimme ist, hätte ich das blind gemacht, also hätte ich meine Augen verbunden, ja, und
dann wär's gegangen.
Wollte das selber machen, ich hätte es wahrscheinlich gewusst.
Ich muss auch dazu dir sagen, Robin stand da auch vor ein paar Monaten vor und wusste es nicht mehr, und ich habe dann einfach mal auf den Monitor geguckt und meine Finger einfach machen lassen.
Einfach die Finger überall mal drauf packen.
Nee, ich habe dann einfach 4 Tasten gedrückt, weil ich wusste, dass es 2 von denen sind, und das auch geklappt. Aber das fand ich ja trotzdem sehr witzig, weil im Endeffekt, das hast du ja 1000-mal gemacht früher, ich selber ja auch. Und man weiß es einfach nicht mehr genau.
Aber weißt du, was das Schlimmste ist? Ich bin ja jetzt auch seit 10 Jahren kein PC-User mehr. Aber wie der PC, wie man einen PC resettet, das habe ich nicht vergessen, komischerweise. Das verstehe ich nicht.
War ja eigentlich genauso fast wie auf dem Amiga. Also vom Prinzip.
Genau,
fast,
und das ist, ich glaube, es hat sich nämlich dann vermischt, so ein bisschen das Wissen. Ja, das ist halt, weil auf dem PC war es ja dann ähnlich so, auch die Richtung. Und ich glaube, das hat sich dann bei mir irgendwie so ein bisschen vermixt oder vermischt, und ich war mir einfach unsicher. Ja, vor allem, ich habe jetzt tatsächlich aber Amiga den Reset-Knopf gesucht.
Ja, und was ich spannend fand, wir hatten ja gestern wieder unser Event, da war ja wieder unser blinder Spieler mit dabei. Und der hat das erste Mal in seinem Leben an einem Amiga gespielt, der kannte keinen Amiga. Also er kannte ihn natürlich vom Namen, wusste auch, was das ist, aber hat ihn noch nie darauf gespielt und hat die Tastatur sich ertastet und fand die auch sehr schön und spannend. Und hat dann Pinball Dreams gespielt auf dem Amiga. und war begeistert, dass da ja besser drauf ist als auf dem Super Nintendo, weil er kannte nur die Konsolenversion. Ja gut, er kannte nur die Konsolenversion und ich habe ihm erzählt, dass die Amiga-Fassung ja eigentlich die Ursprungsfassung ist und so weiter. Und er war total begeistert vom Klang der Amiga-Fassung. Mehr konnte er logischerweise nicht wahrnehmen, aber er hat in den Pinball Dreams gespielt und auch da wieder, ja, er hat super geflippert. Ich stand da wieder vor, wie...
Sehr genial.
Ja, den Nightmare findet er zu schwer, aber den, ich glaube, der mit der Eisenbahn und den ersten, den Party, was Party nennt, ich weiß es gar nicht, die hat er richtig gut gespielt. Hat er zwischendurch die Extras abgeräumt und sagt, ach, und jetzt habe ich einen Bonus, guck mal, so ein Motto. Ich so, okay, ja, stimmt. Ja, flippern konnte er gut. Und auf dem Automaten hat er wieder bei, was war das, nicht Street Fighter diesmal, sondern irgendein King of Fighters, hat er wieder die ersten vier Gegner vermöbelt und sagte dann, er sei jetzt im Volksfest-Level. Ob ich mal gucken könnte, ob das stimmt. Und dann gucke ich hin, ja, es war ein Volksfest-Level.
Ich habe eine ganz doofe Frage an die Amiga-Nutzer, beziehungsweise ich habe nämlich auch ein kleines Problem. Und zwar, ich habe im Aminet, habe ich früher ein Programm gefunden, was ich dann mal veröffentlicht habe und versucht es jetzt auf dem Mister unter einer gebooteten Festplatte zum Laufen zu bringen. Nur ich weiß nicht, wie ich das Ganze jetzt irgendwie da auf den Mister beziehungsweise da mounten kann. Gibt es irgendwie ein Tool, wo man auf PC-Seite den ADF oder so erstellen kann? Kennt sich da jemand aus? Also wenn man halt ein File dann, was man jetzt hier auf dem Mac oder auf dem PC hat, dann in irgendeiner Form auf einem Amiga, also auf einem FPGA-Amiga mounten kann.
Dafür kenne ich den Mister jetzt zu wenig, aber ansonsten nimmst du unter macOS irgendeinen Emulator und der kann bestimmt dir einen Blank Disk, also eine Leerdiskette erstellen.
Ah, das ist eine Idee. Ja, okay.
Und dann kopierst du das da drauf.
Das wäre eine Idee, dann kann ich das ADF auf dem Mister dann.
Das wäre jetzt meine spontane Idee gewesen. So, ich möchte gern den Milo begrüßen, der ist zu uns gestoßen.
Moin.
Hallo.
Passt das von der Lautstärke?
Hi. Ist ein bisschen übersteuert.
Perfekt. Ne, ich finde es gut.
Hier war okay, aber ich habe jetzt ein bisschen runtergedreht.
Super.
Ist das besser?
Alles gut, okay. Ja. Super.
Ja, genau. Hallo Milo. Wir hatten jetzt noch kein explizites Thema, waren jetzt gerade beim Amiga. Ich hatte nur erwähnt, die ganze Erinnerung, vieles, vieles ist verloren gegangen. Ich wollte eine Festplatte einrichten. Ich hatte mich an diese Tooltypes nicht mehr erinnert. Und klar, man muss erst ein Tooltype setzen, dann das Device von deinem SCSI-Adapter eintragen, damit er überhaupt die Festplatte erkennt. Und dann ging es mir beim Partitionieren weiter mit dem Filesystem. Welche Buffer-Parameter nehme ich denn so? Und ich weiß noch, wie ich früher Fast-File-System habe ich ab einer gewissen Zeit überhaupt gar nicht mehr benutzt. Das habe ich komplett durch das PFS, ich glaube, das hieß Professional-File-System, ne? Das war eine kommerzielle Software anfänglich, ersetzt. Und das war ja noch komplizierter einzurichten. Das war zum Glück genau beschrieben. Da musste man Identifikationsstrings entsprechend setzen. Ich glaube, die Transfermaske musste man auf einen bestimmten Wert setzen. Müsste ich lügen, 7FFFFFF. War damals nicht ein Problem. Und heute, ja, dank Google habe ich es dann irgendwann geschafft. Dann kam die Erinnerung wieder.
Aber so rein nur aus dem Kopf, frage ich mich.
Wie hat man das damals hinbekommen? Durch Handbücher, durch Kollegen, durch Kumpels. Und bei einigen Sachen musste man, werde ich ein paar Tage warten. Ich kann dir ein Beispiel nennen früher. Ich hatte im Zivilherzig und wollte eine Diskette formatieren damals. Ohne irgendwelche Hilfsprogramme und Hilfsmodule. Und hatte mein Handbuch nicht griffbereit. Dann musste man halt am nächsten Tag in der Schule fragen, weiß jemand von euch noch den Befehl, wie man eine Diskette formatiert? Das ist einer, ja klar, oben 1,8,15, Anfangs oben Enddoppelpunkt, 0,00, fertig. So, und dann geht's halt. Aber konnte man ja nicht googeln. Wieso das
genau.
Und wieso ich das jetzt gerade im Bus ist erschreckend, Entschuldigung. Aber egal. Wann habe ich das letzte Mal eine Diskette formatiert auf dem C64? Das muss lange her sein.
Wobei, das ist mir jetzt auch aufgefallen, dass plötzlich gibt es so Flashes, wo man irgendwo Wissen plötzlich wieder aus der hintersten Ecke vom Gehirn wieder hochspült.
Und dann kommt es
raus.
Aber, ja, das ist aber also dann stehst du vom Schneider CPC oder vom MSX, wo du eine Woche vorher noch den Ladebefehl wusstest und der war schon wieder weg. Also das Kurzzeitgedächtnis bei Retro-Befehlen ist bei mir scheiße.
Aber das hängt ja auch damit zusammen, zwischen wie vielen verschiedenen Systemen ihr hin und her springt. Ne? Da würde ich bestimmt auch durcheinander kommen.
Ja, das sind 40 Geräte, verschiedene. Da war ja der Spektrum halt geil. Machst den an, kriegst ein Auswahlmenü. Wollen Sie von Tape laden? Ja, nein. Das war dann gut. Das hat mir sehr gefallen, dass ich ja keinen Befehl eintippen musste. Aber wie gesagt, diese MSX, CPC und Co. Bei Robin, beim Kollegen, ist immer noch die Zwetzig-Geschichte, die natürlich ein Problem macht, weil er nie einen hatte. Da stehen wir echt immer vor den Geräten und denken so, scheiße, wie war das nochmal? Und ich will so schnelle Ladebefehle und sowas. Also Wir wollen das halt ungefähr 3 Monate eigentlich immer aufschreiben, damit wir es auch jedes Mal wissen und auch an die Geräte ranstellen, damit auch Leute das wissen, die es mal, falls wir das mal nicht anschalten, sondern anders. Aber irgendwie verschieben wir es auch immer wieder und Donnerstag später stehen wir wieder davor und sagen, wie war noch bei der Dir-Befehl auf dem Schneider? Ach ja, Cut, stimmt, genau. Und wie war das da nochmal? Ach ja, so, okay, ja. Das ist ja auch nicht irgendwie teilweise logisch, was da für Befehle sind bei einigen Geräten.
Aber da kann man sich so in die Leute versetzen, die heute mit einem BIOS arbeiten müssen, sich damit gar nicht auskennen. Und wenn wir denen dann sagen, ihr müsst da einfach von CD booten, ne? Und wenn im BIOS dann von CD booten nicht in der Bootreihenfolge auftaucht, ist für die auch eine riesige Hürde.
Ja, heute kann ja jeder Idioten, heute sitzt halt jeder vom PC, auch das kann jeder Idiot auf Deutsch gesagt. Früher hattest du ja das Problem, du musstest ja erstmal die Materie verstehen, dann konntest du ein Gerät bedienen. Heute kaufst du das Gerät und es bedient dich im Endeffekt. Und wenn es dich mal dann nicht bedient, dann hast du ein Problem.
Ich habe auch festgestellt, ich bin ja jetzt seit 10 Jahren Mac-User und ich muss zugeben, ich bin seitdem auch sehr stark verdummt, weil es werden halt beim Mac so viele einfache Dinge abgenommen.
Darf ich das zitieren? Das gefällt mir, weil ich will ja oft was gegen Mac-User sagen, sage ich, ein Mac-User hat schon zugegeben, er ist verdummt, das gefällt mir.
Nein, also auf dem Mac, also Mac hat Vorteile, Nachteile, ja, das ist halt bei jedem System so. Aber, also ein Vorteil ist wirklich, dass bei vielen Dingen braucht man halt einfach nicht mehr denken, es wird abgenommen, also so Plug-and-Play-mäßig und so, also ganz viele Sachen, die ganz toll umgesetzt sind. Aber man verliert irgendwo so die Nähe zum System und auch so zu Hardware. Gut, man hat natürlich dann halt so einen Unix-Unterbau, wo man halt auch noch sich ziemlich austoben kann. Aber ich muss zugeben, beim Mac wird mir das dann immer irgendwo zu aufwendig und dann gehe ich dann doch lieber zu einem Ubuntu, wo ich mich dann halt richtig dann, ja, also dran auslasse. Aber beim, also so der typische Mac-User, der ist halt wirklich, ja, gut, verdummt ist vielleicht nicht, ist es ein falsches Wort, aber.
Ja, und ich möchte auch nicht über typische Mac-User reden, dann werde ich hier gedisst.
Es ist halt so, wie wenn man Automatik fährt beim Auto, ja, irgendwann kann man keine Gangschaltung mehr fahren.
Richtig. Wobei so der Punkt ist ganz halt einfach, auch. Wenn ich mich jetzt an einen Mac setze, kriege ich aber auch nichts hin. Also da kannst du beruhigt sein.
Das kann sein, aber man ist ja ziemlich schnell eingearbeitet.
Überhaupt nicht, finde ich überhaupt nicht. Weil ich habe in meinem ganzen Leben noch nie länger an einem Mac gearbeitet, aus diversen Gründen, muss ich das nicht erklären, ich mag die Dinge halt nicht, aber ich komme damit überhaupt nicht klar und finde die komplett in der Bedienung komplett schwierig. Ich finde jedes Windows 10 und Klassen einfacher. Also das ist natürlich Gewöhnungssache. Also
ich verstehe nicht, was ist denn jetzt, was gibt es da so einen großen Unterschied?
Ich kann es nicht bedienen. Wenn ich davor sitze und will irgendein Programm bedienen, ist alles anders als bei Windows und das ist schon mal die erste Hürde. Ist halt so, wie man es gewohnt ist. Und wenn du was nicht gewohnt bist, dass du da klickst und dann das passiert oder da rechts klickst und das passiert, dann findest du die Sachen nicht wieder, egal ob es da
Theorie ist. Aber ich finde, die beiden Betriebssysteme haben sich mittlerweile doch sehr stark angenähert.
Das stimmt. Da hast du recht, ja. Aber trotzdem
also, ist es für Neulinge vor allem, immer noch schwer. Was viele Leute nicht wissen, das war ja auch so ein Missverständnis, das habe ich ja, das war bei euch in Folge 44, da habt ihr gesagt, mit der Mac-Maus, da kann man, also die hat nur eine Taste. Und es stimmt nicht, die haben schon seit Ewigkeiten 2 Tasten, man muss es nur aktivieren. Wenn man einen Mac out of the box installiert und hochfährt, dann ist nur eine Taste aktiviert. Und in den Einstellungen, da kann man halt den Rechtsklick auch aktivieren.
Und das findest du jetzt einfach? Das findest du jetzt einfach?
Das nicht. Also man kann den Mac mit einer Taste steuern. Das geht schon. Aber ich habe auch direkt, also das erste, was ich gemacht habe, den zweiten Klick aktiviert. Und dann, was ganz ekelhaft ist, das ist dieses, das natürliche Mausverhalten, was genau umgekehrt ist, so wie ich es gewohnt bin. Also wenn man mit der Maus nach oben geht, ja, dann geht der halt irgendwie runter und also genau andersrum. Und das ist auch etwas, das ist ja voreingestellt und das habe ich auch direkt ausgeschaltet, weil das geht bei mir gar nicht. Da komme ich überhaupt nicht zurecht. Und es wäre jetzt mal interessant, jemanden an den Mac zu setzen, der noch nie einen Computer gesehen hat, ob zum Beispiel damit besser zurechtkommt. Ich weiß es
nicht. Das kann sehr gut sein, aber wenn du vorher schon irgendwas anderes gemacht hast, definitiv nicht.
Ja, wo ich auch ganz starke Probleme hatte, das war mit der Tastenkombination mit dem Add-Zeichen. Und zwar, wenn man das so übernimmt wie vom PC, dann ist es nämlich Programm schließen. Und wenn du irgendwie eine E-Mail schreibst und das, also die Tastenkombination vom PC gewohnt bist und dann das Mail-Programm schließt, dann fluchst du.
Das ist sehr schön, ja.
Aber du sagtest gerade, hoch und runter sind bei der Maus anders?
Ja, das ist dieses, das Natural Mouse Movement oder so heißt es. Ich kann mal gucken.
Ja gut, ist Gewöhnungssache. Ich wäre erstmal total verwirrt.
War ich auch. Die haben das irgendwann mal umgestellt und das war ganz grausam.
Hör ich auch zum ersten Mal. Ist das jetzt neu gekommen? Also, In der jüngeren Zeit oder aus der Retro-Zeit noch? Nee, in der jüngeren Zeit vermute ich.
Nee, nee, das ist in der jüngeren Zeit gekommen. Dummerweise kann ich das jetzt gerade nicht nachgucken, weil ich habe jetzt hier ein Trackpad dran in meinem Notebook und da ist die Option weg. Ja gut, ist auch egal. Auf jeden Fall gibt es da so eine natürliche Mausbewegung, die ist halt genau entgegengesetzt von dem, was ein Standard-PC-User als natürlich empfindet. Und damit kam ich auch nicht zurecht, das muss ich ganz klar sagen.
Ich kann ja bis heute nicht mit der Maus arbeiten. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie mit einer Maus gearbeitet, privat. Ich besitze keine Maus.
Du benutzt immer einen Trackball, soweit ich weiß.
Das ist korrekt, den Logitech Trackman Marble. Das wäre mein Hardware Platz 1, um es mal zu sagen. Deswegen habe ich sehr gefreut über den...
10 Jahre lang benutzt.
Deswegen habe ich mich sehr gefreut über den Top 3 Talk, aber das Ding gehört natürlich auf Platz 1, weil ich habe davon 7 Stück hier liegen, wenn die kaputt gehen. Ich habe immer Ersatz. Bestellt ja immer mal wieder nach aus Amerika für unterwegs in der Bahn oder sonst wo. Was Besseres gibt es nicht, weil du rumpelst nicht irgendwo drauf rum. Du hast was, du kannst das still hinlegen und es schont die Hände und ich bin damit sehr, 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 sehr präzise. Ich spiele damit sogar Shooterspiele und alles, also ich habe ein Problem mit. Ich habe ein Problem, wenn du eine Maus hinlegst, dann muss ich erstmal überlegen, ach, die muss man ja bewegen. Scheiße. Bin ich wirklich überhaupt nicht gewohnt. Ich sitze immer bei uns im Büro, da ist eine Maus dran. Das muss ich auch mal irgendwann demnächst an meinem Rechner ändern, glaube ich. Da komme ich fast nicht klar. Das ist total ungewohnt, wenn ich mit einer Maus arbeiten muss.
Ich hatte 2 Stück von denen. Mit PS2 oder so. So hieß das, glaube ich, früher, diese runden Stecker. Und der ist mir kaputt gegangen irgendwann mal. Dann habe ich mir einen USB gekauft. Und den habe ich immer noch. Aber nutze ihn halt jetzt auch schon seit einiger Zeit nicht mehr. Frag mich nicht, warum.
Also ich benutze ihn immer noch und ich habe meine Frau auch angesteckt damit, ich benutze auch noch die Dinger, jetzt muss ich jetzt noch mehr besorgen, weil jetzt meine auch da weiterverwertet werden. Also wir sind da total Trackball fixiert. Also und zwar nur dieses eine Modell, auch die ganzen neueren, die es gibt und anderen, die es gibt, gingen alle nicht in die Richtung, dass ich damit arbeiten kann. Also ich bin leider auf dieses Modell irgendwie fixiert und ich habe immer Angst beim nächsten Update oder irgendwas, dass man entweder, dass das Ding nicht mehr erkannt wird oder dass irgendwann die Dinger einfach nicht mehr... überhaupt nicht mehr zu bekommen sind. Weil in Deutschland sind die schon scheiße teuer geworden, wenn du immer noch einen gebrauchten kriegst. In Amerika waren die wohl etwas häufiger auf dem Markt, aber das ist für mich inzwischen Standard. Ich arbeite nur mit diesem Teil. Also wirklich seitdem es erschienen ist. Das war ja irgendwann in den 90ern wahrscheinlich, keine Ahnung, wann das war.
Ja, das war so Mitte, Ende 90er, sowas um die Ecke. Da hatte ich hatte den auch direkt von Anfang an.
Ich auch.
Und ich fand den ergonomisch so toll. Der war halt so schön, also man konnte die Hand so richtig entspannt darauf auflegen.
Ja, das war richtig klasse. Was meinst du, womit ich jetzt gerade hier Bilder bearbeite mit genau diesem Gerät? Weil es einfach so entspannt und perfekt ist. Und notfalls kann man auch schnell die Kugel reinigen, weil man von oben abnehmen kann. Und ich hatte auch noch ganz früher mal einen ohne Rad. Der hat natürlich ein Scrollrad, was ich total praktisch finde. Also ich bin begeistert. Für mich eine der besten Hardware-Erfindungen, die es jemals gab, dieses Ding.
Nur, ich erinnere mich damals noch an Netzwerk-Sessions, so mit Chips und Flips, ja. Dann waren die Hände so richtig schön fettig und dann war die Kugel auch so richtig flutschig.
Ja, aber das kann man ja hinterher wieder reinigen, das ist ja auch kein Problem. Also ich sehe jetzt auch schon wieder, so alle 2-3 Wochen wird die Maus langsamer, dann muss ich halt die Flusen von den Sensoren abfummeln wieder. Das ist halt so.
So.
Hallo Oliver.
Genau, ich wollte gerade sagen, America is calling. Ich begrüße RSN 8887, den Arne, hallo.
Hallo,
könnt ihr mich hören?
Ja, wir hören dich. Und der Oliver, der V3TO Veto, hat sich auch zugeschaltet. Ein bisschen Stühlerücken.
Guten Abend.
Hallo, ein bisschen Stühlerücken, damit wir Platz am Tisch haben.
Naja, bei der 50. war noch Platz und da war es ja schon echt voll. Also das war schon sehr irritierend, wenn man da zwischendurch mal reinguckt hat, oh Gott. Noch mehr? Was ist denn da los? Das war schon ziemlich irre, was da... da war zwar auch ein Kommen und Gehen, aber ich glaube, insgesamt waren es 15 verschiedene Leute in der Folge. Fand ich ganz cool.
Oliver, du hast verpasst, wie ich dich gelobt habe, was du alles noch aus dem Kopf hast und weißt über die verschiedenen Grafikeinschränkungen, Grafikbesonderheiten der ganzen Systeme. Letzte Woche von dem ZX Spectrum, was der da wie aus der Pistole geschossen alles rauskam, genau wie der Grafikmodus funktioniert. Fand ich toll.
Naja, danke. War auch sehr schön übrigens das Spectrum. Wir haben heute 1942, gestern das erste Mal auf dem Spectrum live gespielt, gesehen. Den nach oben scrollenden Shooter von, ich glaube, von der Evolution umgesetzt. Ich weiß nichts Falsches sagen. Von Elite wurde umgesetzt. Elite. Und ich habe den geladen und spielte. Und Robin meinte dann irgendwie, das ist aber jetzt nicht eine offizielle Umsetzung, das ist irgendein Klon. Ich sagte, nein, nein, das ist schon das echte Spiel. Das war ganz schlimm. Das war wirklich schon wieder ganz schlimm. Aber wir testen wahrscheinlich am Wochenende oder Montag mal das A-Teil. Das ist heute per Post gekommen. Mal gucken.
Ansonsten waren wir gerade eben bei Eingabegeräten. Ich habe mir jetzt nach langen Jahren, weil ich gemerkt habe, das mit der Hand wird immer anstrengender, tut manchmal ein bisschen weh, wenn die viel gemacht hat, so eine Vertikalmaus angeschafft. Die habe ich bestimmt jetzt seit einem Jahr so richtig dran gewöhnt. Habe ich mich immer noch nicht. Ja, das ist entspannter fürs Handgelenk, für die Sehnen. Ich merke es auf jeden Fall im Handgelenk, im Unterarm. Ich kann es aber immer noch nicht, obwohl ich jetzt über ein Jahr benutze, immer noch nicht so schnell bedienen wie eine normale Maus. Das ist immer noch ungewohnt. So sehr hat man sich also, über die Jahre an eine normale Maus gewöhnt.
Ihr seid aber auch alle irgendwie jetzt Windows geschädigt, ne? Weil auf dem MacBook benutze ich halt das Trackpad. Also es ist so viel besser als alles andere.
Ich nutze gerade das externe Trackpad sogar.
Also ich muss sagen, ich kenne auch diese ergonomischen Vertikalmäuse. Oh, ich finde die ganz merkwürdig. Bei meinem ehemaligen Arbeitgeber hatten die tatsächlich einige Mitarbeiter und die haben das auch in der Tat gebraucht, weil die konnten irgendwie so mit horizontaler taten denen irgendwie ständig in die Hände weh, wenn sie die Hand irgendwie so waagerecht gehalten haben.
Über zu langen Zeitraum. Ich habe das auch gemerkt und habe gesagt, ich versuch's mal damit. Also wirklich, wie gesagt, so wirklich dran gewöhnt habe ich mich noch nicht. Ich muss immer noch, es ist, also Detailarbeiten, so das pixelgenaue Zielen, das ist immer noch richtig anstrengend damit, wo ich mit der Maus einfach mit zwei Fingern zack, 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 zack machen konnte.
Ich habe immer das Gefühl gehabt, du bewegst alles mit der Handkante. Es ist ganz komisch.
Ich hatte früher auf dem PC auch Probleme mit der Hand, also so Sehnenscheidenentzündung. Und seitdem ich den Mac habe, also habe ich keine Probleme mehr. Wobei ich die Mäuse beim Mac jetzt nicht so toll finde. Die sind alles andere als ergonomisch. Und was besonders doof ist, dass die aktuellen Mäuse, die haben ja einen Akku drin und der Stecker für den Akku ist unter der Maus. Das heißt, du kannst die Maus nicht nutzen, wenn du sie laden musst. Und das ist bei einem iMac echt bescheuert.
Das ist natürlich intelligent. Nee, meine hat den Anschluss vorne. Wenn die läuft auf Batterie, wenn die
leer ist,
machst du USB-C-Kabel dran
und Manus. Dann also das kannst du trotzdem weiterarbeiten. Hinsetzen. Das sieht ja nicht dynamisch und ergonomisch, also ergonomisch. Es sieht halt nicht schick aus und deswegen haben sie den unten hingesetzt. Und also ich könnte mich jedes Mal aufregen. Und zwar, ich habe aber zum Glück noch eine ganz alte Dell-Maus, so kabelgebunden, und die nutze ich dann halt immer, wenn dann die Maus leer ist und ich die laden muss.
Ja, bei manchen Dingen denke ich auch, ich hatte auch mal so Gehäuse, da war doch der Azubi dran, das zu designen und dann wurde so übernommen. Was ich schon für PC-Gehäuse hatte, die konnte man als Rasierklinge zum Teil benutzen. Echt schlimm, selbst in einem Server habe ich das schon gehabt,
waren. Aber selbst runde Gehäuse sind nicht immer gut. Wir hatten damals irgendwann auch in den 90ern die Kulani-Design-Gehäuse, wo selbst die Diskettenlaufwerke rund waren. Das war auch sehr inkompatibel mit allem, was es gab. Und manchmal hatte es sehr merkwürdige Konstellation bei den Geräten, die man auch, die waren künstlerisch natürlich toll, aber natürlich nicht zu benutzen.
Die sind, glaube ich, wertvoll mittlerweile, oder?
Mit Sicherheit, aber dazwischen dürften wir auch keine mehr haben. Also ich glaube, weiß nicht, ob da irgendwas im Keller rumsteht irgendwo, aber die waren total witzig. Die sahen toll aus. Aber wenn dir das Diskettenlaufwerk kaputt geht und du passt ein normales MP nicht rein oder sah so scheiße aus, weil es überall rausguckte, muss die abgerundet sein natürlich. Das heißt, da durfte nichts kaputt gehen.
Ich finde die so skurril.
Damals? Bitte?
Ich weiß nicht, kann sein, dass die von Wobis waren.
Die waren von Wobis, ja, klar. Die waren von Wobis.
Also ich finde die heute sehr skurril, weil das liegt aber auch daran, weil hier in Bielefeld ein Mineralwasserhersteller in den 90er Jahren hier ständig mit Kolani-Lastern durch die Gegend gefahren ist. Und jedes Mal, wenn ich das sehe, das kommt mir vor wie irgendwie 20 Jahre zurück.
Ja, aber die hatten was. Die waren so ein bisschen, ich fand die sogar futuristisch teilweise, aber so präfuturistisch, so ganz merkwürdig. Und ich hatte mal irgendwann das Glück, ich habe Herrn Kulani mal getroffen vor vielen, vielen Jahren und habe ihn dann darauf nochmal angesprochen, dass seine Computer uns in bleibender Erinnerung geblieben sind. Das fand er sehr schön. Also ich habe mit ihm damals auch darüber gesprochen, das war witzig. Weil das vergisst du nicht, solche Teile. Das guckst du einmal an, die Dinger, und denkst so, ja, was soll das jetzt?
Ein so ein LKW muss auch wohl mal auf so einer Amiga-Messe gestanden haben, da erinnere ich mich nicht dran. Diese mit dem runden Cockpit, diese Glaskuppel vorne, ich glaube, da waren so drei Scheibenwischer, die sich im Kreis gedreht haben, meine ich. Weil woher, ich wüsste nicht, woher ich ihn sonst gekannt habe.
Ich weiß es jetzt auch nicht genau, was da noch für irgendwelche technischen Besonderheiten haben. Es war halt hier ein Hersteller von Mineralwasser. Keine Ahnung.
Ich glaube, da hast du echt ein Problem, wenn mal was kaputt geht. Das ist nicht so einfach zu reparieren.
Dann sieht es hinterher echt scheiße aus, weil entweder passt es gar nicht dazu oder es geht halt nicht. Aber die Festplatten waren quadratisch, das war schon okay.
Und Wobis war doch damals auch so ein Billiganbieter, oder nicht?
Die waren Billiganbieter, natürlich, aber der Hauptmarkt, die hatten den Hauptmarktanteil damals fest, die haben ja Massen verkauft und die haben halt immer wieder irgendwelche besondere Aktion gehabt. Die haben halt Kulani als Marke für sich gekauft und ihnen da zwei, drei Sachen designen lassen, eine Maus und einen Rechner, glaube ich, hauptsächlich. Und noch ein, zwei andere Sachen und hatten halt immer wieder was Besonderes. Die waren ja auch gar nicht teuer im Verhältnis, die Rechner, die waren halt nur anders.
Ich weiß nur, damals war doch so Dell, das war dann so die teuren, oder nicht? Also Dell-Rechner.
Zum Beispiel, ja, genau.
IBM habe ich immer als teuer. HP, IBM. ThinkPad. Genau, von IBM. Das ist ja jetzt irgendein asiatischer Hersteller.
Lenovo. Das ist Lenovo, genau. Das sind die ich eigentlich immer kaufe bei Notebooks.
Sind die eigentlich von der Qualität jetzt schlechter geworden, seitdem Lenovo die übernommen hatte?
Ich hatte die nur zu Lenovo-Zeiten und die sind qualitativ, da sagst du jetzt was. Also qualitativ gibt es bei den Dingern Unterschiede, weil die jetzt mehrere Schienen haben. Die haben auch Consumer-Schienen und da sind sie nichts besser als die anderen Standardhersteller, die es so am Markt gibt. Ich finde nach wie vor, dass die ThinkPads so zu den wertigen Windows-Rechnern zählen. Also ich bin damit auch eigentlich sehr einverstanden. Jetzt ist nur Folgendes. Ich nutze Convertibles. Also das sind diejenigen, womit du dann halt auch mit einem Stift halt drauf zeichnen kannst. Also da hat ein Stylus dabei und ich nutze diese Dinger eigentlich seit 2003. Und die letzte Generation, die nennt sich Yoga. Die hatten vorher immer welche, das war so ein Drehdisplay und diese Yoga, die werden umgeklappt quasi, einmal ums Gehäuse rum. Und mit diesen neuen Displays haben sie vom passiven Stylus auf aktive Stylus umgestellt. Und die sind der letzte Scheiß, um es mal so zu sagen.
Weil damals waren die ja wirklich unerschwinglich, ThinkPads von IBM, erinnere ich mich. Das war ja, also mein Traum war es damals immer ein ThinkPad-Notebook von IBM, aber das konnte man sich damals nicht leisten.
Also sagen wir es mal so, die sind, nach wie vor etwas günstiger als Apple-Notebooks, aber die Qualität ist auch, ja, sie ist praxistauglich, sagen wir es mal so. Also die Dinger gehen nicht so leicht kaputt, die haben recht robusten Kunststoff, aus dem die gebaut sind. Und die Komponenten machen eigentlich schon einen wertigen Eindruck. Aber unerschwinglich sind die nicht. Nee, absolut nicht.
Damals meinte ich jetzt, also in der Zeit, wo das noch zu IBM gehört hatte. Weil IBM hatte ja damals auch kein Interesse an Endkundengeschäft. Die wollten ja eigentlich nur an Firmen verkaufen und dann ja so Stückzahlen. Und es waren damals absolute Profi-Rechner.
Also die Spanne hier von den Convertibles, die ich immer hatte, also ich hatte die meistens so in einer Preislage rund um 1400 Euro. Die günstigsten fingen irgendwie so bei 1100, 1200 Euro an. Es gab manchmal welche, die abgespeckt waren von den Features her. Ich habe auch schon mal welche gesehen, die knapp unter 1000 Euro lagen und so die teuersten, die waren immer so bei 2, 3.
Sag das nochmal.
Kann auch sein, dass ich...
Wie teuer?
Also die günstigsten, die ich mal gesehen habe, die lagen so immer um 900. Das waren die allergünstigsten, die aber auch wirklich sehr rudimentär ausgestattet waren. Und die teuersten, die ich so gesehen habe, die lagen so bei 2300 bis 2400 maximal.
Ja, aber ungefähr auch MacBook eigentlich, MacBook schon oder so.
Ja, aber das ist so die oberste Klasse gewesen davon.
Du kannst ja gut, auch einfach Windows, über Bootcamp einfach Windows laufen lassen, dann hast du halt super Hardware und auch Windows, wenn du Windows lieber magst.
Also nein, nee.
Da nimmt sich das, finde ich, nichts.
Also ernsthaft, ich kann mit Mac nichts anfangen, weil ich brauche einen Stylus. Nur halt vom Grundsatz her, also es gibt noch teurere, das mal ohne Frage, ne? Weil es gibt auch welche so von wegen, die so ein bisschen mehr in die Profiklasse gehen. Es gibt ja auch diejenigen, die hier für irgendwelche 3D-Anwendungen ausgelegt sind, da kann man richtig Geld lassen. Auch HP hat zum Beispiel so eine Schiene, die ziemlich teuer ist. Es ist nur ein Irrglaube, weil der Preis, das merkst du schon, das ist etwas anderes als ein Billiggerät. Ich vergleiche das tatsächlich auch meistens mit Apple-Geräten, weil das ungefähr so ist, so wenn du in diese Preislage reingerätst, dann sind die Qualitäten auch vergleichbar.
Wobei, mittlerweile sind ja bei den Notebook, also der Arbeitsspeicher und die SSD sind ja halt auch Preistreiber. Weil je nachdem, wie groß die interne SSD ist oder wie viel Arbeitsspeicher du drin hast, ja, dann bist du gleich bei 4.000, 5.000 Euro. Also wenn du jetzt hier irgendwie ein MacBook mit 64 GB, also nicht SSD, mit also Arbeitsspeicher, und dann noch, ich glaube mittlerweile, 4 Terabyte SSD, Ja, dann bist du ja gleich bei.
Das hast du bei Workstation-Notebooks aber auch normalerweise.
Also ich finde, wenn man die Qualität der Hardware mit bedenkt, dann ist Apple auch jetzt gar nicht so unglaublich teuer. Es ist halt, du musst halt dann suchen, bei Windows-Hardware eben auch diese Qualität zu finden. Und das ist dann eben auch alles arschteuer. Also
es ist, ja, das ist, halt, ich sage es ja. Du musst
halt für Qualität eben bezahlen, ja.
Es ist, das Einzige, was halt nur ist, ist halt, dass Apple lange Zeit in ihre teure Hardware mittelmäßige Grafikkarten verbaut haben. Das ist so das größte Problem. Deswegen haben die so einen gewissen Ruf weg. Nur vom Grundsatz
her. Das ist auch so.
Ne, nur also das ist eigentlich, mehr. Aber nur das ist halt, das merkst du auch. Also, weil ich sag mal so, in den Notebooks, die ich hier jetzt von Lenovo gekauft habe, ne, und das sind ja nun auch nicht unbedingt die günstigsten so am Markt, das ist Intel-Grafik, die da drin ist. Das heißt also, das ist wirklich sehr vergleichbar.
Also bei meinem MacBook ist auch Intel und so eine andere mobile Grafikkarte drin, so eine ATI, aber
naja, das
ist halt auch langsam.
Die Intel, ist das die so eine Onboard-Grafikkarte?
Ich wollte gerade sagen, die wird von in die CPU integriert.
Weil sein, ne? Normalerweise
ganz normal.
Ja, groß. Ja. Die haben ja dedizierte Grafikkarten noch drin alle mittlerweile.
Also wenn ich das zum Beispiel bei Lenovo gehabt haben wollte, hätte ich irgendwie 300 bis 400 € mehr zahlen müssen.
Ich weiß auch gar nicht, ob Windows und überhaupt unterstützt, Grafikkarten umzuschalten im laufenden Betrieb. Also bei mir diese Nvidia, ich habe tatsächlich hier in meinem MacBook eine Nvidia mit drin und Intel onboard und der schaltet dann immer um. Also wenn man jetzt ein Spiel startet, dann schaltet er um auf Intel und verbraucht dann auch mehr Strom. Und wenn man jetzt nur so Textverarbeitung laufen lässt, dann schaltet er wieder zurück, von Nvidia wieder zurück auf Intel und dann verbraucht es weniger Strom und so.
Nee, so macht er das meines Wissens nicht. Also du kannst die parallel laufen lassen, das gibt es auch, nur es macht irgendwie gar keinen Sinn bei Windows.
Ja, wenn er auf die Nvidia umschaltet, dann wird er heißer und verbraucht halt viel mehr Strom. Also, naja. Und wenn er auf der Intel läuft, weil für die normalen Fensterdarstellungen und Text und so braucht man ja eigentlich die Nvidia-Grafikkarte nicht. Da macht er das dann eben mit dem Intel-Kram.
Wobei, aktuell sind es jetzt ATI-Grafikkarten.
Also ich habe keine Erfahrung damit, wie das im Notebook-Betrieb ist. Also ich habe das ein paar Mal mitgekriegt bei Desktop-PCs und in meinen Augen war das keine gute Idee, die in irgendeiner Form parallel laufen zu lassen. Also da wurde eigentlich immer Onboard-Grafik eigentlich abgeschaltet, weil es gibt auch Anwendungen, die mögen das überhaupt nicht.
Ah, okay, ja, das war jetzt auch nur beim Laptop. Ich glaube, bei den Desktop-Sachen wird es auch, dann läuft das wahrscheinlich immer auf der Grafikkarte. Aber du hast recht, also bei Apple, die Grafikkarten jetzt so, ich weiß nicht, so für Spiele und so sind die, glaube ich, nicht so toll. Da ist nicht so viel Power irgendwie.
Also es hält sich in Grenzen, also so. Es gibt ja schon irgendwie moderne Spiele, auch aktuelle Titel, die so im First-Person-Shooter-Segment sind, die ja eigentlich auch schon ordentlich Hardware beanspruchen, die ja auch auf Macs laufen. Nur halt, du merkst es halt den Apple-Geräten an, dass die wirklich mehr auf Arbeit ausgelegt sind. Und du merkst es auch der Kundschaft tatsächlich an, weil die dann eher, wenn sie denn auf Action stehen, eher eine Konsole noch zu Hause stehen haben. Oder halt irgendwie mit Apple TV oder irgendwie, oder sich dann tatsächlich mehr so an Spiele gewöhnt haben, die es eigentlich nur Mobile gibt oder etwas in der Art. Bei Lenovo ist es ja ähnlich, das sind ja auch Arbeitsgeräte. Ich kann da auch keine modernen Spiele drauf laufen lassen, vernünftig. Also das ist so eine, wenn ich darauf ein bisschen mal zwischendurch endlich mal was spielen will, das ist so meine Oldschool-GOG-Maschine.
Es ist auch schon ein Krampf mit manchen Emulatoren auf jetzt macOS. Also selbst da gibt es oft dann zum Beispiel der PSP-Emulator, der wurde irgendwann discontinued für macOS und auf Windows gibt es immer neue Versionen und für macOS halt nichts mehr, schon seit Jahren, weil ja Apple irgendwie OpenGL nicht mehr supportet und ganz viele dieser Sachen laufen halt mit OpenGL irgendwie. Und da muss man eigentlich dann echt auf seinem MacBook oder auf seinem Mac, was man da auch hat, dann eigentlich immer noch Windows parallel auch irgendwie entweder in der virtuellen Maschine oder halt separat direkt nativ booten. Ich habe auch eine Zeit lang mal so Anno gespielt auf meinem MacBook und das ging eigentlich auch, das ging eben nur über, indem ich in Windows gebootet habe, also in eine separate Windows-Installation. Da lief es dann aber auch echt super, muss ich sagen. Also das ist schon irgendwie ein Krampf.
Wobei, ich habe gehört, wenn du über Bootcamp das installierst, dann wird der Lüfter nicht so gut reguliert wie unter OS X, weil unter OS X ist der Lüfter eigentlich immer aus.
Ja, aber es wird auch brennend heiß. Also das stimmt, dass bei macOS der Lüfter nicht so oft angeht, aber der Computer wird auch echt so tierisch heiß. Also da kann man sich echt schon so die Beine fast verbrennen.
Ja, sie nutzen das, finde ich auch alles sehr fragwürdig. Als Kühlkörper, also das Aluminium, das ist im Prinzip ein großer Kühlkörper, was die haben.
Ja, aber das ist dann eben, wenn es auf meinem Schoß ist, nervt es mich wirklich sehr. Also ja, es ist halt irgendwie alles nicht perfekt. Also ich habe auch an Apple auch viel auszusetzen, aber mir gefällt halt auch viel dabei. Zum Beispiel eben gerade das Trackpad. Das gefällt
mir sehr gut. Ich hatte früher meinen Sony Vaio, also das war damals, bevor ich mein erstes MacBook Pro hatte. Und das war ja auch damals ein relativ hochpreisiges Notebook. Aber das Problem ist halt, so Plastik, das ist nicht robust, um das halt im Alltagsbetrieb wirklich täglich zu nutzen, weil irgendwann leiden die Scharniere mal aus oder ja, also es wird wirklich alt. Und wenn ich jetzt hier mal meinen MacBook Pro, der jetzt auch schon 5 Jahre alt ist, wenn ich den mal ordentlich putze, dann sieht der aus wie neu. Da ist kein Kratzer dran, kein nichts. Das ist wie neu.
Das ist übrigens etwas, was auch auffällig ist bei den Lenovos. Das ist zwar jetzt kein hübsches Gehäuse an der Stelle, weil das ist ja nun ein Büroschwarz, kann man sagen. Nur die verwenden so eine Art Mischmaterial. Da ist irgendwie Granitstaub mit drin verarbeitet, wodurch der Kunststoff robuster wird.
Also mein MacBook hat auch schon eine Delle. Der ist mir mal runtergefallen, voll auf die Kante so. Und dann hat sich halt das Aluminium eingedellt. Aber er läuft halt immer noch wunderbar.
Also du hast jetzt einen Dell, wolltest du sagen.
Ich habe jetzt mein MacBook ist jetzt ein Dell geworden. So
umgepolter.
Sehr schön, meine Ablösung ist da, da kann ich ja gehen. Ich komm nachher nochmal wieder rein. Ich habe noch ein bisschen was zu tun. Bei Mac kann ich sowieso nicht mitreden. Bis demnächst.
Ja, tschüss.
Bis dann.
Bin ich eine Ablösung.
Genau. Ja, hallo Robin.
Hallo Robin.
Schön, genau.
Ich habe noch eben was dazu, weil nicht nur hat jetzt das Aluminium, das ist ja auch nur Alu, das ist also jetzt auch nicht so hart, hat nicht nur das hat eine Delle, auch bei meinem MacBook jetzt im Laufe der Jahre, der ist jetzt halt 5 Jahre alt und der linke USB-Port ist irgendwie so halb kaputt, also der kann, Highspeed geht darauf nicht mehr, nur noch so langsames Zeug, also ein Controller geht, aber wenn ich versuche, das iPhone damit zu synken, dann kommen immer Datenfehler. Und der Screen von meinem teuren MacBook Pro, der hat auch irgendwann angefangen, vor einem Jahr sich zu delaminieren. Also diese Laminationsschicht, die da oben drauf ist, die hat sich halt so angefangen abzulösen. Und das sind so
Sachen. Das war doch so eine Rückrufaktion.
Da gab es eine Rückrufaktion dazu. Da habe ich dann auch mit denen gesprochen und die meinten, ja, sie können denn also, wir werden das reparieren, das dauert aber 3 Wochen. Und ich meinte, ja, was soll ich dann in den 3 Wochen machen? Kriege ich ein Leihgerät? Nein, Leihgeräte gibt es nicht und so. Da hätte ich dann ohne Computer auskommen müssen auf der Arbeit. Das ging halt nicht. Und so habe ich dann eben mit dieser Delaminierung hier immer weitergemacht. Und inzwischen sieht der Screen einfach total hässlich aus irgendwie. Und bei meinem iPhone ist das auch so, was passiert da. Hat mit einmal der Touchscreen funktioniert nicht mehr seit vorgestern. Und das ist wohl auch ein Hardwarefehler bei iPhone X, der bekannt ist. Und da gibt es auch so eine Art Rückrufaktion. Also Apple, die machen auch echt viel Scheiße so. Und es ist nicht so leicht, diese Rückrufaktion dann immer zu finden. Also wenn man weiß, dass es die gibt, ist es ganz leicht. Dann googelt man danach und findet es. Aber das ist ja erstmal nicht, das hängen die jetzt ja auch nicht so an die große Glocke, dass es da ständig diese Rückrufaktionen gibt. Aber die verbauen auch oft irgendwie. Ja, wie soll man sagen? Die macht zwar gute Hardware, aber die hat halt auch oft eben Fehler. Und das wird natürlich auch so typisch Großkonzern dann ganz gerne mal so ein bisschen verschwiegen, was es da alles so an heftigen Fehlern eigentlich gibt.
Wobei, jetzt muss ich mal eine Sache erzählen. Und zwar mein erster MacBook Pro, das war von 2008. Und der hatte einen Fehler drin. Und zwar hat da ab und zu, also ganz selten, mal der Bildschirm angefangen zu flackern. Und ich konnte das auch nicht reproduzieren, aber ich habe davon dann mal ein Video gemacht. Und dann habe ich den mal zur Reparatur gebracht, dann wurde repariert, zurückbekommen, ja, wieder das gleiche Problem. Und dann wieder zur Reparatur gebracht, ja, ging wieder nicht, dann wieder das gleiche Problem. Und dann waren so 3 Jahre vorbei. Und dann hatte ich mal Apple direkt mal kontaktiert. Also vorher war ich dann zu so einem Reseller gegangen, also der halt irgendwie die Lizenz hatte von Apple, das zu reparieren. Dann habe ich mich an Apple gewandt, also ziemlich frustriert. Und ja, was haben die gesagt? Ich soll den einschicken. Und dann habe ich ein aktuelles MacBook Pro damals bekommen, in der aktuellen Konfiguration. Also, und das hat sich richtig gelohnt. Dummerweise, nach 3-4 Jahren hatte ich da auch dann einen Defekt Und zwar irgendwas mit der Grafikkarte. Da gab es dann eine Rückrufaktion. Dann habe ich dann bin ich vorbeigegangen und dann habe ich dann den auch repariert bekommen. Allerdings habe ich den dann auch nicht mehr benutzt, weil ich hatte mittlerweile dann schon ein neues MacBook Pro. Und dummerweise hat sich bei dem alten, den ich immer noch habe, wieder dieser Fehler eingeschlichen. Also scheinbar haben die das auch dann nur ersetzt, nicht durch eine, also im Prinzip haben sie die alte Platine wieder ersetzt, wo halt immer noch dieser Bug drauf war, aber jetzt ist er natürlich zu alt gewesen, als ich den dann nochmal den Fehler dann ja hatte. Und naja, gut. Aber immerhin, die sind relativ kulant, wenn man den Fehler innerhalb der Garantiezeit meldet.
Aber schon nervig, also dass es überhaupt so viele Fehler gibt. Also ich kenne das auch immer von Freunden, so ständig gibt es Fehler.
Ich hatte zwei PCs und die gingen noch viel, viel schneller kaputt. Also ich hatte von Toshiba ein Notebook, ja, da ist irgendwann mal die Scharniere abgebrochen. Das war also ganz schrottige Qualität. Und dann das Sony Vaio, da war die Festplatte kaputt. Gut, da kann das Notebook nichts dafür. Aber, also und später hat es dann auch einen Hardware-Fehler gehabt. Aber ich kriege auf jeden Fall Notebooks immer kaputt. Und bis jetzt, also mein aktuelles MacBook Pro hatte auch mal ein Problem. Und zwar der Akku, der hat sich aufgebläht und dann kam die ganze Tastatur hoch. Und da bin ich dann auch zu dem Dealer, also zum Mac Store gegangen. Und die haben dann halt das repariert. Die Reparatur hat 280 Euro gekostet, aber sie haben das ganze Upper Case, also inklusive Tastatur, ausgetauscht. Ja, also da war dann alles neu.
Ja. Das ist so eine zwiespältige Angelegenheit, glaube ich, was so Service-Geschichten angeht. Ich würde mal sagen, so ich hatte, also weil bei meinem ehemaligen Arbeitgeber war es so, wir hatten eine Abteilung, die mit Macs gearbeitet hatte. Und wenn da mal was war, was nicht oft der Fall war, also der Mac-Service, der war schon wirklich sehr gut, sehr zuvorkommend und auch, ich habe selten einen Service erlebt, der am Telefon so professionell agierte. Also das muss man mal ganz deutlich sagen. Was mich halt mit Lenovo, der ist zwar im Prinzip auch gut, aber das, was du eben sagtest, so, ich glaube, das ist so ein typischer Fall, wenn du in irgendeiner Form in so eine Kostensituation gerätst, ich sehe das nicht so positiv, grundsätzlich nicht, weil die immer in irgendeiner Form gleich so einen Gesamtrundumschlag haben. Ne? Das ist so ähnlich wie bei Dell, wo im Prinzip, wenn da nur Schrauben getauscht werden, weil da sonst irgendwie was ist, die gleich 70 Euro berechnen, weil da irgendwie was noch gesamtheitlich mit dabei ist. Und bei Lenovo war das ähnlich. Da kostete, ich hatte auch irgendwann mal einen Gehäuseschaden gehabt, weil mir irgendwie das irgendwie auf Steine geknallt ist. Ein Notebook und das kostete mich auch 300 Euro. Und,
wobei, man muss jetzt sagen, die 280 Euro, das war richtig, richtig billig, weil das Notebook hatte damals ja auch 3000 Euro gekostet und durch diese 280 Euro habe ich
hängt immer davon ab, was das für ein Schaden ist, natürlich, also selbstverständlich.
Und die Batterie war neu dann.
Ja, nur das ist halt so von wegen, dann hast du gleich für die Batterie nochmal extra bezahlt. Ne? Einfach mal so all-inclusive. Das ist halt so eine Sache. Und was du auch immer nicht weißt, ist halt, wie die Gewinnspanne ist. Das ist immer sehr relativ, was diese Dinger kosten. Nur halt vom Grundsatz her, also was ich allerdings sagen muss, das ist erstaunlich, den mit Abstand besten Service, den ich je erlebt habe, das war Microsoft bei der Xbox 360. Weil ich hatte auch mal eine Xbox mit diesem Red Ring of Death, wo die halt total abgenippelt ist. Und zwischen dem ersten Melden dieses Defekts, bis ich eine neue Konsole hatte, das war weniger als eine Woche.
Da war Microsoft wirklich, wirklich hinterher, diesen Fehler einzudämmen, ja. Das habe ich eigentlich nur Gutes von gehört. Dass die Reparaturen ratzfatz da waren, du hast schon, das Ersatzgerät war schon unterwegs, da hast du deine gerade losgeschickt, wenn überhaupt. Da waren die echt hinterher.
Das war erstaunlich,
echt. Wirklich den Schaden so gering wie möglich zu halten.
Wo ich übrigens neidisch bin auf die PC-Welt, das ist, dass man, wenn man ein Business-Notebook kauft, dass man dann auch einen Vor-Ort-Service dazu holen kann. Ich hatte damals zum Beispiel das Sony Vaio mit Vor-Ort-Service. Ja, und dann waren die halt dann alle so 2-3 Monate bei mir und haben das Notebook dann vor Ort repariert. Das fand ich sehr gut, weil da hat man dann die Ausfallzeiten gering halten können. Bei Apple gibt es leider nicht. Da gibt es zwar auch dann, gerade das kenne ich jetzt vom iPhone oder sowas, so einen Vorausbauservice. Das heißt, wenn du einen Defekt hast, dass die dir ein neues iPhone schicken, die Kreditkarte wird dann halt quasi provisorisch belastet und wenn du das dann zurückschickst, wird es dann wieder freigegeben. Ja, und das ist halt auch ganz okay, aber wenn das jetzt kaputt ist, dann ist man dann ist man eigentlich verloren. Also gerade jetzt beim Notebook, wenn das kaputt geht, gut, ich habe jetzt meine Daten in der Cloud gespeichert, dann muss ich halt auf einen anderen Computer umschwenken. Aber hat man halt Pech gehabt.
Was ich nur ergänzen wollte, bei Laptops, bei Notebooks ist es ja oft so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die kaputt gehen, viel, viel, viel höher ist. Festplatten gehen heutzutage, weil es oft SSDs sind, die sind bei weitem nicht so empfindlich, aber vergleich mal ein Notebook, was der aushalten muss, der wird durch die Gegend transportiert, der kommt aus einem warmen Raum im Winter nach draußen ins Kalte, wieder ins Warme, was dann die Hardware da leidet. Ne, im Vergleich zu so einem Rechner, den du einfach nur zu Hause in deiner Wohnung stehen hast. In geregelten Räumen, geregelte Temperaturen. Den bewegst du nicht, gar nichts. Was wohl auch ganz neue Masche ist, das habe ich gerade, ich glaube, letzte Woche gelesen, die Hersteller gehen wohl jetzt dazu über, die RAM-Riegel, also den Speicher, den Arbeitsspeicher, feste drauf zu verlöten aufs Mainboard. Wahrscheinlich aus Platzgründen auch.
Ist ganz das toll, ist aber wenn bei der dann kaputt ist. Ewig.
RAM geht zwar sehr selten kaputt, ist natürlich trotzdem ziemlich, wenn wirklich mal der RAM-Riegel kaputt ist. Da wird dann mit Sicherheit wieder komplett das Mainboard getauscht.
Das ist ja direkt drauf gelötet. Also bei Apple ist das ja direkt drauf gelötet auf das Board, glaube ich. Und die SSD ja auch, die ist ja auch direkt drauf gelötet.
Und ich meine, bei den Laptops. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das irgendwie groß durchgesetzt hat, aber ich meine, dass Intel solche Pläne für die PC-Welt auch hatte.
Wie ist es dann, wenn du ein Notebook kaufst mittlerweile, so ein Lenovo? Kannst du das doch selber aufrüsten, also so mit Speicher und sonst irgendwas?
Ja, begrenzt. Also also Speicher geht auf jeden Fall. Also das ist überhaupt gar kein Problem. Grafik eher selten. Das ist auch etwas so, wenn du in diese Richtung gehst, ist das meistens auch nur bei teureren
Geräten der Fall.
SSD ist kein Problem.
Ah, okay, weil das ist nämlich ein ziemlicher Kostentreiber. Weil wenn du halt ein bisschen Arbeitsspeicher halt in modernen Notebook haben willst, ja, dann hast du verloren. Dann musst du wirklich einen sauren Apfel beißen und dann halt die teure Option bei Apple dir kaufen.
Also das habe ich bei beiden gemacht. Das war sowohl hier halt noch bei diesen bei der Lenovo X-Reihe war das noch der Fall und auch selbst beim Yoga war das kein Problem.
Wobei auch SSD, je nach Modell heutzutage, schon nicht mehr so simpel und einfach für jeden zu machen ist wie früher. Ich habe im Bekanntenkreis einen Laptop gehabt, da habe ich auch geguckt, da habe ich gesagt, Arbeitsspeicher ist super, aber der hatte halt noch eine normale HDD. Die Kiste war natürlich sehr langsam beim Hochfahren. Arbeitsspeicher war super. Ich glaube, der hatte 8 GB RAM mit Windows 10. Das ist eigentlich okay. Habe ich gesagt, ja, machen wir eine SSD rein. Wenn du den richtig schnell haben willst, dann hauen wir da eine SSD rein. Guck mir das Gerät von unten an. Wo ist denn hier der Schacht für die Festplatte? Hin und her, da war nichts. Ja gut, bei YouTube kurz geguckt. Nee, du darfst das komplette Gehäuse auseinandernehmen, musst innen noch den WLAN-Adapter, noch irgendwas abschrauben und erst dann kannst du die SSD ausschrauben. Ist nicht mehr mal eben unten Schacht geöffnet, Festplatte raus, Festplatte rein. Da werden sich auch viele da nicht dran wagen, weil es doch einiges an Gefummel ist.
Okay.
Das war, glaube ich, ein Asus. Modell habe ich jetzt nicht mehr parat.
Also ich finde, sobald es an solche Sachen geht, weil ich habe bei meinem Lenovo, bei meinem letzten auch einmal den Lüfter, den Gehäuselüfter austauschen müssen, das ist schon eine ziemliche Fummelei, das zu tun.
Ja, auf Kabel aufpassen vielleicht, die da noch gesteckt sind, ne? Irgendwelche Antennen sind meistens auch, aber aufs Mainboard integriert, aber kann sein, dass du da irgendwelche Kabel hast, wenn du nicht aufpasst. Das ist ja alles so fein, dass du da irgendwas abreißt.
Aber es gibt dafür wenigstens was. Also das finde ich ist zum Beispiel, wenn du so richtige Office-Notebooks für einen gehobenen Bedarf hast, ganz gut. Du kriegst wenigstens sehr, sehr lange noch irgendwo Ersatzteile her.
Schade, dass ich das verpasst habe, das Gespräch.
Wieso, du warst doch jetzt die ganze Zeit dabei.
Nein, ich musste kurz weg.
Ach so. Ja, also ich bin auch zwiegespalten. Also ich habe ja auch so ein Microsoft Surface auf der Arbeit. Das gefällt mir eigentlich auch sehr gut. Also, und das hat eben einen Stylus und ein Touchscreen sozusagen. Also das fehlt ja bei Apple auch komplett, bei dem Portablen.
Ja.
Also, außer man hat natürlich ein iPad, aber jetzt, ich will halt schon einen richtigen Laptop haben. Und dieses Surface hat eben so einen Stylus, aber da gibt es auch so komische Probleme. Also da ist...
Arne, weißt du, wie ein Surface repariert wird?
weggeschmissen und neu gekauft?
Genau.
Oder was? Ja, das ist ja bei Apple-Laptops genauso.
Inzwischen, ja.
Nee, Moment. Bei Apple, wenn was kaputt ist, dann verkauft man das auf eBay. Da kriegt man immer noch ein paar hundert Euro für.
Und ja, du kriegst eine Woche später eine Mail, wo jemand sagt, ich habe alle deine Daten, bitte gib 500 Euro, damit ich, oder Bitcoins, damit es nicht mehr in die Öffentlichkeit kommt. Genau.
Nee, aber das ist allerdings, stopp kurz, also das ist bei Apple, die Infrastruktur ist bei Apple, finde ich, sehr gut gelöst. Also, dass man seine Notes auf dem Telefon automatisch auf dem MacBook kriegt, Messages, alles, das läuft wirklich relativ gut. Also, es ist alles total toll verbunden miteinander. Bei Microsoft ist das noch nicht so richtig so weit. Zum Beispiel bei Apple logge ich mich mit einer Apple-ID überall ein und dann kommen sofort die ganzen Sachen. Wenn mir jetzt die Sarah eine Message schickt, dann kommt die auf meinem MacBook an, dann kommt sie auf meinem Telefon an, dann kommt sie auf meinem iPad an.
Geht bei Microsoft
bei Windows, nein, bei Microsoft habe ich irgendwie 4 verschiedene Logins und Passwörter. Eins für Microsoft Office, eins für Microsoft Windows und ich glaube, die haben vor kurzem mal versucht, das so zusammenzufügen, dass man also nicht mehr 5 verschiedene Accounts hat, aber so richtig funktioniert das halt immer noch
das
nicht.
Also, seit Windows 8.
Nein, ich habe bei Microsoft immer noch 4 verschiedene Accounts. Ein für Office 365, ein für mein Windows Activation und ein dafür und ein
dann
dafür.
Hast du aber
dann, das ist veraltet.
Das war die erste Stunde unseres heutigen Stammtisches, frei für alle Hörer des Podcast-Kompott-Kanals. Die komplette Folge gibt es für alle monatlichen Unterstützer ab $1 bei Patreon oder 1 Euro bei Steady.